Heute gibt es einen Morgenkaffee zu einem Thema, das ich mal mit meiner Intuition und meiner Seele abklopfen will, über das ich mal freisprechen möchte heute. Könnte sein, dass es eine längere Sprachnachricht wird. Über die Zeit des Wandels, in der wir uns gerade befinden und ja, die uns unterschiedliche Zeitlinien anbietet, wenn wir sie denn erkennen können, beziehungsweise erkennen wollen. Ich ziehe mal hier meinen kleinen Tisch näher an mich ran. Ich habe ein paar Notizen gemacht in meinem Laptop, die ich da abklappern will. Wie fange ich das Ganze am besten an? Im Außen. Und das ist jetzt auch schon eine Weile so, werden wir konfrontiert mit Ursachen für Ängste, die uns auf existenzieller Ebene beherrschen können, also indem sie eben Reaktionsmodi in uns auslösen, Stress in uns auslösen, Retraumatisierung in uns auslösen, einerseits auf Wurzelchakra-Ebene, also auf der Ebene, wo wir wo es um unsere Existenz geht, unsere materielle Existenz, unser Leben an sich, also der Kraftsatz zum Wurzelchakra ist, ich bin, ich lebe, ich will sein, deswegen ist dieses Energiezentrum auch betroffen, wenn Menschen suizidal werden, weil dann eben die Urmotivation nicht mehr gegeben ist, überhaupt da sein zu wollen, so. Aber viele wollen weiter da sein, wissen nur halt nicht genau wie, weil sie sehr verwirrt werden und angetriggert sind. Retraumatisierung, auch transgenerative Retraumatisierung in ihnen wirken. Angstreaktionsmodi in ihnen wirken und dann eben die Vermeidung greift. Also das System, in dem wir leben und auch Dinge, die geschehen innerhalb des Systems, auch global, bringen uns in die Angst. Und dann bietet uns das System Vermeidungsmöglichkeiten an, noch und nöcher. Und die Menschen gehen halt da rein, weil das Gehirn uns darauf trainiert hat, immer den einfachsten Weg zu wählen und in die Komfortzone zu gehen, ja? Um uns in Anführungsstrichen sicher fühlen zu können und auch zwischendrin mal ausruhen zu können. Dass man halt nicht in der ständigen Überreizung sein muss. So. Man hat uns nicht beigebracht, unsere Gefühle und ungemütliche Gefühle vor allem eben zu regulieren und trotzdem weiter fokussiert zu bleiben auf eine Richtung, auf eine Zukunft, auf eine Kreation, die wir selber bestimmen, die unser Leben betrifft. Sondern man hat uns darauf programmiert, zu glauben, dass wir in einem System leben, das uns komplett fremd bestimmt. Und dass innerhalb dieses Systems nur Menschen erfolgreich sein können, die sich in diese Hierarchie so hineinfügen, dass es scheinbar leicht für sie ist, sich anzupassen. Ja? Also die sich da drin, und das ist ja eigentlich auch schon eine eigene Überlebensstrategie, also sozusagen ein Überlebenskampf im eigentlichen Überlebens. Modus, ja, weil die Natur hat uns ja anders programmiert. Würden wir jetzt alle noch in der Natur leben, würden wir ja anders versuchen zu überleben als innerhalb unseres Systems. Da hat sich der Fokus eben zum Beispiel verschoben auf, wo schlafe ich heute Nacht, wo, was esse ich heute, ja, wie schütze ich Frau und Kinder als Mann zum Beispiel, ja, vor wilden Tieren in der Natur. Hat sich verschoben auf, wo kriege ich mein Geld her, welchen Status erarbeite ich mir und so weiter und so fort, ne? Also wer bin ich, wer gebe ich vor zu sein im System, um darin mich bestmöglich anpassen zu können und eben auch hierarchisch nach oben arbeiten zu können. So. Aber es ist ja ein System, das auf das Eigentliche mit den Naturgesetzen drüber gelegt wurde. So. Trotzdem ist es so, dass alles, was lebt und existiert, ursprünglich mal Frequenz war oder immer noch ist, aber Materie entsteht aus Information, entsteht aus Frequenz und die Quantenphysik hat das mittlerweile ja auch nachgewiesen. So. Er hat auch nachgewiesen, dass sowas wie lineare Zeit eigentlich eine Illusion ist. Also, dass es verschiedene Realitäten gibt, die parallel existieren können. So. Also, da gibt es ganz interessante Hinweise drauf, dass wir vielleicht sogar verschiedene Zeitlinien haben, die gleichzeitig verschiedene Realitäten erzeugen. Und dass das eben mit Information zu tun hat, sprich mit Frequenz und auch mit geistiger Ausrichtung. Deswegen sagt man ja auch, dass ein Mensch, je nachdem wie sein Geist programmiert ist, seine Wirklichkeit mitbestimmt. Es ist eben die Frage, inwieweit kann man in dem System, das ja auch fremdbestimmt ist, seine eigene Wirklichkeit mitbestimmen. So. In welchem Ausmaß hat man einen Einfluss darauf? Ne? Genau, aber das ist jetzt nur mal so ein Überbau. Ne? Die Umgebung, in der das stattfindet, mit dem ich jetzt mich befassen möchte. Und wir haben einerseits eben die materielle oder den materiellen Drang zu überleben. Ja, wenn unser Wurzelchakra einigermaßen in Ordnung ist, sagen wir, ich bin und ich will sein, ne? Und nicht, ich will nicht mehr da sein, ja. Lass mich alle in Ruhe hier mit diesem komischen Theaterstückchen. Gab ja in den letzten Jahren noch einige, die das dann nicht mehr aushalten konnten und lieber auf eine andere Zeitlinie wechseln wollten und nicht wussten, wie sie es auf geistiger Ebene in dieser Realität bewirken. Und die haben halt gedacht, ich kann mir nur eine andere Realität oder ich kann nur Frieden finden, wenn ich eben das Leben beende, wo ich, ich finde es halt sehr schade, dass Menschen das eben nicht beigebracht wird, dass sie unter Umständen eben ihr Leben auch in dieser Inkarnation verändern können und nicht aufgeben müssen. So, ne? Die Frage ist halt nur, wie. Ne? Und selbst wenn man jetzt nicht suizidal ist, es ist ja trotzdem schöner, man schafft es, sich eine Realität zu kreieren, auch mit der eigenen geistigen Ausrichtung, in der man glücklich ist und nicht ständig nur in der Retraumatisierung und ständig nur in einer automatisierten Vermeidung von Angst und Schmerz. Ne? Weil das ist ja eher da bist du ja eher Zombie als lebendiger Mensch. So, ne? Genau, und es gibt eben auf dieser existenziellen, körperlichen, materiellen Ebene, Körper, Geist, Seele, ne? Körperebene, diesen Überlebensmodus, aber es gibt ihn eben auch auf geistiger Ebene und auch auf seelischer Ebene. Also unser Geist braucht auch Nahrung, der muss sich auch entfalten können, der muss auch zumindest ansatzweise das Gefühl haben, dass er versteht, in was er sich hier bewegt und womit er sich identifizieren kann, wie er sich darin positioniert und so weiter, womit er sich identifizieren kann. Ne? Dann gibt es auch noch die Seele. So. Die eben auch Bedürfnisse hat und auch nach Entwicklung strebt und auch zum Beispiel nach Ausdruck strebt und nach Selbstverwirklichung. Ne? Das wären dann aber dann in der Maslow-Pyramide, also in der Bedürfnispyramide von Maslow, Schichten, die eher weiter oben angesetzt sind in dieser Pyramide. Also die Basis ist erstmal, dass der Körper, das Materielle, versorgt ist und darauf aufbauend kann man dann eben gucken, dass der Geist und die Seele sich auch noch entwickeln. Ist zumindest seine Idee. Ich glaube ja, dass es umgekehrt ist, dass die Seele sich erstmal entwickeln muss, dass da erstmal eine geistige Verbindung hergestellt werden muss, damit der Mensch überhaupt weiß, worauf er sich ausrichten kann, weil die Seele eben in der Inkarnation ein Ziel vor Augen hat. Die drängt in eine Richtung, weil sie zum Beispiel etwas lernen will in diesem Leben oder weil sie sich vorgenommen hat, einen gewissen Traum zu leben und Verantwortung auch auf materieller Ebene dann dafür zu übernehmen. Und auch zu lernen, wie man liebt, zum Beispiel ja auch in Beziehungen Bedürfnisse zu erfüllen, nicht nur die eigenen, sondern eben auch die der Menschen, die man liebt. So, also da auch eine gewisse Verantwortung zu empfinden und der gerecht zu werden und so wie man eben ja auch auf materieller Ebene Verantwortung hat, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder in die Welt setzt, hat man Verantwortung für die. So. Und das ist aber auch dann vermischt natürlich, weil die Seele vielleicht auch den Drang hat, diese Erfahrung mal zu machen, für ein Wesen zu sorgen und das dahingehend zu begleiten, gestärkt in die Welt hinaus zu jagen und die eigenen Träume zu verfolgen. So, ne? Also andere Leute haben dann vielleicht eine andere Vorstellung, warum sie Kinder kriegen und wollen dann, dass die, dass das Familienunternehmen weitergeführt wird oder keine Ahnung. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Motivationen, ne? Warum man jetzt zum Beispiel eine Familie gründen will. Aber ich glaube, die Urseelenmotivation, eine Familie zu gründen, ist ja eigentlich schon eine heilige, schon was Helles, was die Liebe, die das Leben kreiert, halt weiterführt. Oder der Liebe, die das Leben kreiert und einem das eigene auch geschenkt hat, den Raum gibt, Neues zu kreieren, durch uns selbst, durch das, was wir tun, durch unsere Beziehungen, die wir eingehen, durch die Aufgaben, die wir uns vornehmen und unsere Präsenz auch. Also manche Menschen sind ja in ihrer Präsenz schon so liebevoll, dass positive Entwicklungen in ihrer Umgebung geschehen können. So. Energie, Energiefelder, Frequenz. Ne? Wer da an sich gearbeitet hat und in diesem Leben geübt hat, wie man liebt, ne? Der hat eine heilsamere Frequenz als jemand, der narzisstisch ist und immer nur an sich rafft. Ist ja logisch. So. Auch wenn ein Mensch, der Menschen austrickst, zum Beispiel in Beziehungen zu ihm einzutreten oder mit ihm etwas aufzubauen oder ihr, ja, weibliche Narzissten so, auch wenn solche Menschen einem vielleicht vormachen, dass sie das vorhätten, mit einem etwas Liebevolles aufzubauen und Liebe zu investieren und Treue und geistige Widmung und Energie zu investieren in was Gemeinsames, heißt ja nicht, dass sie das dann auch machen. Ja, also ich rede jetzt wirklich von Menschen, die das in ihrem Leben auch so leben und nicht nur so reden, als würden sie das Leben wollen, um andere an sich zu binden und deren Energien zu ernten. Ja, oder Vorteile dadurch in irgendeiner, kann man ja auch auf geschäftlicher Ebene sehen, ja. Und dieses System programmiert uns aber natürlich auch darauf, verkürzte Persönlichkeiten darzustellen, ja, um in dieser komplexen Welt da draußen, in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, in den kurzen Momenten, wo wir Menschen begegnen, dann auch möglichst effektiv Dinge erreichen zu können. So. Dafür müssen wir uns manchmal auch dann verkürzen und auch uns verkaufen können. Und dadurch entsteht ja diese ganze kranke Dynamik, ja, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, jemanden vorspielen zu wollen, der sie eigentlich gar nicht sind. So, ne? Also beziehungsweise das kommt dann auch aus der frühen Kindheit vielleicht, aber das System muss dem ja auch den Boden geben. Also es muss ja auch ermöglichen, dass Menschen das mit anderen machen und das ist in unserem System halt oft so. Aber ich rede jetzt eben von Menschen, die heilsam sind für andere, deren Präsenz heilsam ist, ne? Weil sie eben vielleicht schon nicht immer nur in die Vermeidung gegangen sind und sich mit ihrem Schmerz auseinandergesetzt haben und die Bedürftigkeit dahinter verstanden haben und vielleicht auch die Ursache in ihrer Kindheit, in ihrer Biografie oder eben auch transgenerativ schon erkennen, ja, was da eigentlich nach Heilung ruft vielleicht auch, ja, und vielleicht auch deshalb in die Vermeidung geht und in ungesunde Vermeidungsmechanismen reingeht. Und vielleicht auch andere Menschen dann dafür benutzt, in solche Mechanismen reinzugehen. Mhm. Aber ich bin ja immer eine Freundin davon, nicht nur Probleme zu erkennen, sondern eben auch mal zu überlegen, was wäre denn das Gegenteil davon? Also was wäre denn die Lösung? So, mal gucken, ob er hier noch aufnimmt. Ja. Ja, und ich glaube, wir werden in diesem System eben darauf programmiert, den Körper und die körperlichen Bedürfnisse von der Seele und dem Geist und deren Bedürfnissen zu trennen, um uns auf das System zu eichen und uns funktionstüchtig zu machen und uns eben insoweit zu reduzieren, dass wir uns gar nicht so sehr ablenken lassen von dem, was eigentlich unsere Seele und unser Geist brauchen an Nahrung und an Verbindung und tiefer Beziehung zum Beispiel, um unsere Urbedürfnisse auch zu befriedigen und vielleicht uns auch zu ermöglichen, auf Ebenen schöne Dinge oder Kreativität anders auszudrücken, ja, entweder indem wir Kunst schaffen oder Musik oder Gedichte oder uns oder schöne Briefe schreiben oder was auch immer. Also dieser Ausdruck, der eigentlich eine künstlerische Nahrung, eine kreative Nahrung schenkt. Nicht nur uns selbst, wenn wir uns diesen Prozessen widmen, sondern auch anderen. Also eine Kultur schafft in der Gemeinschaft, die auf seelischer Ebene und auf geistiger Ebene nährt. So. Dieses System ist immer mehr in eine Richtung abgedriftet, die uns zum Beispiel auch in der Corona-Zeit sagt, das ist nicht systemrelevant, ja. Das können wir jetzt mal für ein paar Jahre einfach an die Seite schieben und die Leute, die sich diesen Dingen widmen, die sind jetzt auch erstmal nicht mehr so wichtig, egal ob die aus dem Fenster springen und dann ihren Lebensmut verlieren, das tut jetzt nichts zur Sache. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass der Körper überlebt, ja. Also da war es dann wirklich richtig extrem. Aber subtil war das die ganze Zeit sowieso schon so vorhanden in den Menschen. Sonst hätten sie das auch nicht so leicht mit sich machen lassen. Ja? Sonst hätten sie gesagt, nee, also Moment mal, Kultur ist total wichtig. Also es ist natürlich wichtig, dass wir gesund bleiben, aber die Seele und der Geist brauchen ja genauso Nahrung. Ja? Ihr habt uns ja trotzdem noch unsere Nahrungsmittel einkaufen gehen lassen, trotz, in Anführungsstrichen, Pandemie. Dann solltet ihr uns auch erlauben, auf Seelenebene und auch auf geistiger Ebene Nahrung zu bekommen in dieser Zeit. In der Begegnung mit anderen. Das ist was anderes, als wenn du am Bildschirm dir irgendein Konzert anguckst, ja. Wenn du in ein Konzert gehst und im selben Raum bist mit anderen Menschen, ist das eine komplett andere Energie. Und die braucht der Geist. Die braucht die Seele, diese Begegnung. Dass die Frequenzfelder der Menschen, die Energiefelder der Menschen sich auch überschneiden und gegenseitig annähren können. In einer tiefen Berührung, im Kontakt mit Kunst, ja, oder ja, Kunst in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen. So. Meiner Meinung nach, weil ich eben auch eher aus schamanischer Sicht auf das alles gucke, ist eben die geistige und die seelische Nahrung viel wichtiger als die körperliche, weil der Körper viel resilienter wird, auch Krisen durchzustehen, wenn er geistig und seelisch genährt ist, als wenn er das nicht ist. So. Also meiner Meinung nach müssten wir eine Gemeinschaft formen oder ein System kreieren, das die Seele an die erste Stelle setzt, dann den Geist und dann erst den Körper. Sprich, die Prioritäten müssten komplett umgedreht werden. Das wäre meiner Meinung nach ein System, das für den Einzelnen gesund ist und eben auch fördert, dass der Mensch in sein Potenzial hineinkommen kann, in seiner Entwicklung und so. Nun haben wir das aber nicht so und jetzt müssten wir genauer hingucken, wie erreiche ich denn in diesem fremdbestimmt oder darauf ausgelegten System, auf Fremdbestimmung ausgelegten System, trotzdem selbstbestimmt zu leben. Wie kann ich die Mechanismen des Universums oder der quantenphysikalischen Gesetze so für mich nutzen, dass ich innerhalb dieses Systems trotzdem meinen Seelenweg gehen kann? Und Mitte und Wege finde, selbst zu kreieren, wie ich lebe. So, das ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Auch kritisch beschäftigt, weil ich halt diese ganze Esoterik um diese Geschichte halt sehr fragwürdig finde, ne? Zum Thema Bestellung beim Universum und so. Und das wirkt alles ziemlich infantil auf mich, diese Haltung. Ich schreibe mal da was auf ein Zettelchen und dann erwarte ich, dass mir das Leben alles das frei kredenzt auf dem Silbertellerchen, so, ne? Das ist eben der springende Punkt, denn die Energie geht ja auch immer dahin, wo Raum ist. Also du kannst ein Bild nur auf eine leere Leinwand malen. Natürlich kannst du auch auf eine vollgeklatschte Leinwand nochmal Farbe oben rauf klatschen, ja, aber dann ist die Information von dem Bild, das da drunter drauf gemalt war, immer noch drin in dem Bild. Weil alles ist Frequenz und diese Frequenz hast du ja dann trotzdem immer noch auf der Leinwand drauf. Deswegen wäre es gut, zumindest erstmal eine weiße Schicht drauf zu malen und zu sagen, ich kläre die Leinwand jetzt erstmal wieder, bevor ich anfange, was Neues darauf zu malen. Also da muss erstmal auf geistiger Ebene Raum geschaffen werden. So. Und wenn wir jetzt sehen, unsere Bedürfnisse, die wir haben, und wir gehen jeden Tag raus in die Welt und versuchen, uns die zu erfüllen. Viele Menschen machen das ja nicht mal bewusst, sondern sind einfach ferngesteuert von ihren Trieben, von ihrem Ego, ja, von dem Bedürfnis nach Bestätigung oder eben auch der übertriebenen Programmierung auf Sicherheit, in Anführungsstrichen, ja, auf dieser Komfortzone in einer Realität stecken zu bleiben, die man sich vielleicht irgendwann mal kreiert hat, aber eigentlich gar nicht mehr so mit Energie anfühlt, dass es sich noch anfüttert, dass es sich noch lebendig anfühlt, also in Automatismen zu verfallen, auch in den Beziehungen, sich auf Menschen zu beziehen, die Automatismen von einem erwarten, statt Lebendigkeit, so, wo einfach immer nur jeder Tag wie so eine Schleife ist, so eine Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Und man verpflichtet sich eben dann auch zum Beispiel im Job oder in Beziehungen, ne, oder auch in der Beziehung zu sich selbst dazu, diese Wiederholungen immer wieder zu leben. Obwohl vielleicht die Seele und der Geist nach Entwicklung streben, so, nach Selbstausdruck streben, nach neuen Erfahrungen streben, nach etwas Erlebtem streben, das uns immer mehr in die Tiefe in uns selbst hineinführt. So. Und weil die Menschen eben so auch in ihrem Gehirn, das ist eben auch dieser Überlebensmodus, darauf programmiert sind, möglichst immer den leichten Weg zu gehen und eben auch dann leicht in die Vermeidung reingehen, wird uns ja auch überall angeboten, ja. Und eben auch in dieser Komfortzone drin zu bleiben, brauchen wir den Schmerz, um uns weiterentwickeln zu können, der uns dann daraus katapultiert, ob wir wollen oder nicht. So. Und oft ist es eben so, dass die Möglichkeiten, die uns dieses System bietet, in die Vermeidung zu gehen, genau das verhindern, dass wir eben uns mit dem Schmerz auseinandersetzen, ja, der vielleicht auch von unseren Ahnen noch in uns hinein oder von unseren Ahnen an uns vererbt wurde. Ja, also transgeneratives Trauma auch. Und eben auch das Trauma, das wir vielleicht aus unserer Kindheit mitgenommen haben oder aus schwierigen Erlebnissen, die auch später dann stattgefunden haben. Vielleicht eben auch in Resonanz auf dieses transgenerative Trauma auch Dinge, die wir in Beziehungen immer wieder erlebt haben. Und unser Nervensystem dann auch schwächen, ja, weil es halt latent dann immer wieder, wenn wir eben den Schmerz nicht zulassen und nicht in diese Transformation gehen, in die uns der Schmerz hereinbringt, dann durchlaufen wir immer wieder dieselben Schleifen. So. Und dann denken wir, das wäre die einzige Realität, weil wir das ja nicht anders kennen. So. Manche Leute leben vielleicht eher auch ein stumpfes Leben. Ja, die haben gar nicht vielleicht diese immer wiederkehrenden schmerzhaften Erfahrungen, weil sie gelernt haben, sich selbst so darauf zu programmieren, dass sie gar nichts mehr fühlen oder kaum noch was fühlen. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt in den Narzissmus reingeht. Dann fühlt man ja auch mit dem Menschen, dem man jetzt vielleicht auch irgendwas antut, ja, in Beziehungen, ohne das richtig zu reflektieren, obwohl das viele Leute, die das machen, ja auch bewusst machen, so. Ist ja gar nicht so, dass die da einfach nur nicht wissen, was sie da tun, so, aber sie haben halt keinerlei Mitgefühl, weil dieser Teil in ihrem Gehirn geschrumpft ist, weil sie aus irgendeinem Grund heraus eben ihre eigene Persönlichkeit im Laufe ihres Lebens darauf trainiert haben, diesen Weg zu gehen, weil er gewisse Vorteile mit sich bringt innerhalb des Systems. So. Und eben auch dazu beiträgt, dass Schmerz verdrängt werden kann und oder auf andere dann verlagert werden kann. So. Und dieses, selbst wenn so eine Person dann im Gespräch sich bemühen würde, Mitgefühl zu haben, dadurch, dass sie das halt nicht mehr geübt hat, ist sie vielleicht sogar in dem Moment in der Lage, Mitgefühl zu haben mit dem Gegenüber, ja, zumindest um dem Gegenüber für diese Zeit das Gefühl zu geben, dass da Mitgefühl da ist, ja, um eben das Gegenüber auch weiter an sich zu binden, Vertrauen weiter aufrechterhalten zu können. Aber dann ist das vielleicht nur 5% von dem, was der andere, das Gegenüber eigentlich fühlt, weil dieser Mensch gar nicht die Kapazität hat, so tief zu fühlen, weil er sich das so komplett abtrainiert hat. So. Dann ist eben die Frage, ob so ein Gespräch überhaupt was bringen kann. Ja, weil dann wahres Mitgefühl und das daraus resultierende Vergeben können des Gegenübers, ja, dass die Heilung, die dann da durch so einen Erkenntnisprozess und dieses Mitgefühl eben auch möglich wäre, nicht möglich ist, weil das Mitgefühl
nur in ganz geringem Ausmaß überhaupt existieren kann, so, weil dieser Mensch das gar nicht in der Tiefe, in dieser, ja, in dieser, ja, wie so ein Vulkanausbruch sehe ich gerade in mir, der kann das nicht mitspüren dann. Und dann ist es eben auch die Frage, ob der Mensch das überhaupt, ob man da in eine Veränderung gehen kann gemeinsam, so. Und diese Abgespaltenheit von so vielen Menschen, die einfach gar nicht mehr fähig sind, in der Tiefe diesen Schmerz zu spüren und einfach so eine Angst haben vor diesem Transformationsprozess, weil der eben dann auch Raum schaffen würde, ja. Also wenn du in diesen Schmerzprozess reingehst, dann erkennst du ja die Dinge in deinem Leben und die Menschen oder die Dynamiken in Beziehungen, die dir nicht mehr gut tun. Und dann übernimmst du irgendwann aus Liebe zu dir selbst, die entsteht nämlich daraus, Verantwortung für dich und sagst, das cutte ich jetzt raus aus meinem Leben. Das hat in meinem Leben nichts mehr zu suchen, weil wenn ich das jetzt weiter so mache, geht es mir ja weiter schlecht. Das wäre ja schön doof. So. Also irgendwann kommt dann in diesem Trauma, im Wurzelchakra, kommt dann in der Heilung, in diesem Transformationsprozess, in diesem Schmerz, wieder die Stimme, die sagt, ich bin, ich will sein, ich will weiterleben. Ich möchte jetzt leben. Und dazu gehört eben auch mal auf den grünen Zweig zu kommen und nicht immer wieder dieselbe Schleife zu drehen. Ja. So. Wie kommen wir dahin? Über den Schmerz. Also wie kommen wir dahin, überhaupt uns zuzutrauen, in diesen Schmerz reinzugehen und zum Beispiel Zurückweisung als ein Wink mit dem Zaunfall der Liebe, also als eine Energie zu verstehen, die uns in eine andere Richtung lenken will in unserem Leben. Auch wenn das der Mensch, der das mit uns macht, vielleicht in dem Moment nicht versteht, ja, und vielleicht sogar Anteile hat in sich, die das sogar gut finden, wenn das Gegenüber leidet, ja, weil da vielleicht irgendwie ein ungeheilter Schmerz ist und eine ungeheilte Wut nie gesehen wurde und sich dann auf andere Menschen projiziert, ja, obwohl das ursprüngliche Problem vielleicht mit einem jemand ganz anderem bestand. Wenn man das nicht löst, kreiert man das halt immer wieder mit anderen Menschen und dreht das dann um und lässt die anderen dafür leiden, dass man selber sein Leid nicht fühlen will. So. Vielleicht ist das so, dass diese Leute das dann immer wieder machen und ihr Leben lang nicht rauskommen aus dieser Schleife, ja, anderen Menschen weh zu tun, andere Menschen zurückzuweisen, wo sie sie eigentlich gar nicht erst in dem Glauben lassen sollten, dass da irgendwas möglich wäre an tiefer Verbindung, wenn sie die eigentlich ja gar nicht wollen, so. Nur um Energie von diesen Menschen dann zu bekommen, ja. Also das ist ja entweder auf materieller Ebene oder auf geistiger Ebene oder eben auf seelischer Ebene so, ne? Das ist ja auch diese Dynamik, die man heutzutage sehr, was ist denn Korruption zum Beispiel? Korruption ist, dass jemand sein Amt oder seine Position missbraucht, um Energien ernten zu können, und Geld ist ja auch nur Lebensenergie, übersetze Lebensenergie, indem dieser Mensch anderen, von denen er dann diese Energie bekommt, zum Beispiel jetzt Steuergelder, vormacht, er würde etwas in ihrem Leben positiv verändern wollen, ja, oder sie beschützen wollen vor was auch immer, so. Und er würde für eine Lösung sorgen, und dann macht er das aber eigentlich gar nicht. Ja, er gibt das vor, lässt sich dafür bezahlen, holt sich die Aufmerksamkeit und den Applaus dafür ab, aber übersetzt das gar nicht um, so, sondern macht in Wirklichkeit hinter den Kulissen was ganz anderes. Dann ist das ein Mensch, der anderen eine Realität verkauft, die nicht existiert, oder sich selbst als einen Teil einer Vorstellungsrealität verkauft, die in Wirklichkeit gar nicht existiert, nimmt aber dafür die Lebensenergie dieser Menschen, weil er sich eben dieses Vertrauen dieser Menschen erschleicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Genauso ist es in Beziehungen, ne? Wenn Menschen andere betrügen und dann alle Involvierten auf irgendeine Art und Weise anlügen, damit die denken, sie wären gemeint. Ihre Seele wäre gemeint. Da gibt's eine gemeinsame Zukunft. So. Der Mensch widmet sich dem, was man tief in sich ein Bedürfnis hat, obwohl der gar nicht vorhat, das zu tun. Damit man sich eben mit seiner Energie diesen Menschen widmet und diesen Menschen das gibt, was er selber gar nicht gibt, was eigentlich geben und nehmen bedeuten würde in einer Beziehung. So. Auf geistiger Ebene genauso. Ja. Da sagt dir jemand, das ist die Wirklichkeit, ja, oder Teilaspekt der Wirklichkeit, da habe ich mich ganz viel mit beschäftigt und da bin ich Experte drin, so, da kannst du mir vertrauen. Und ich erkläre dir das jetzt auch so, damit du das verstehst und diese Wirklichkeit dann auch, die ich dir da erkläre, dann auch wirklich für die Wirklichkeit hältst. Und 3 Jahre später kommt raus, der hat da ein bisschen Teilaspekte gar nicht erwähnt, die aber wichtig gewesen wären, um die eigentliche Wirklichkeit einschätzen zu können. So. Und vielleicht in der Phase, wo ein Mensch dir was Falsches vorspielt, weil er eigentlich seinem eigenen Schmerz aus dem Weg geht und in die eigene Transformation nicht gehen will, sondern halt einen leichteren Weg wählt, indem er dann Energie von anderen erntet, ja, also diese Wurzelchakra-Energie, ich will sein, ich will leben und so weiter, nicht gänzlich aus sich selbst heraus generieren kann, sondern das von anderen beziehen muss, um nach oben zu kommen, um sich innerhalb des Systems, des pyramidalen Systems halt Vorteile zu verschaffen und sich selbst auf ein Podest zu heben, das er ohne diesen Betrug oder ohne diese Lügerei nicht haben würde. Sprich, dann müsste er sich vielleicht mit seinen Cracks in seinem Selbstwert auseinandersetzen. Dann müsste er sich mit eigentlichen Selbstzweifeln und seinem Schmerz müsste er sich dann auseinandersetzen. Er erschafft sich aber eine Realität, in der er jemand ist, der geistige, finanzielle und seelische Energie von Menschen erntet, die ihn für jemanden halten, der er gar nicht ist. So. Also Täuschung, ne? Und solange diese Menschen dem geben, was er will, hält er das vielleicht aufrecht, aber wenn die dann irgendwann leer sind mit ihrer Energie, weil nichts zurückkommt und dann vielleicht auch verzweifeln und die dann in ihren Schmerz kommen, dann weist er sie zurück. Dann gibt es die Zurückweisung und dann geht die ganze Schleife wieder von vorne los, weil diese Leute dann eben auch vielleicht nicht den Mut haben, in ihren Schmerz und in die Transformation zu gehen, sondern vielleicht dann auch wieder in die Verdrängung gehen, in die Vermeidung gehen. Und so haben wir uns Stück für Stück sukzessive von einer Generation in die nächste hinein ein System kreiert, das alle ja mithalten. Alle setzen es ja mit um. Sonst wäre es ja einfach nur eine Idee von System, sondern wir leben das ja alle gemeinsam so. Wir unterstützen das ja so. Wir haben uns jetzt ein System kreiert, das einen künstlichen Selbstwert erschafft, wenn wir uns an die Vorgaben halten, wenn wir uns reduzieren in unserer geistigen und seelischen Ausrichtung, wenn wir uns auf unseren Körper, auf unsere Materie, auf unsere Wohnung, unser Haus, unser Auto und andere Prestigeobjekte reduzieren, auf das Materielle und anderen Menschen vorspielen, dass wir da stabil sind, dass wir da eine gewisse Sicherheit erschaffen haben und vielleicht sogar mehr uns erschaffen haben, als wir eigentlich brauchen würden, um zu überleben. So. Also da dann kommt eben auch wieder dieser künstliche Selbstwert rein, dass man sagt, ich bin reicher als du oder ich bin bekannter als du oder ich bin intelligenter als du, ich habe hier Summa Cum Laude oder ich habe hier mein Porsche vor der Tür oder was auch immer. So, ne? Selbstwert. Zurückweisung, Selbstwert. Wie stellen wir den wieder her, wenn wir zurückgewiesen wurden? Ja? In Dynamiken, egal jetzt ob Körper, Geist, Seele, wo uns Menschen energetisch ausgebeutet haben, indem sie uns irgendwas Falsches vorgespielt haben oder nur Teilaspekte von sich zeigen und andere dann wieder nicht. Ja? Ja, vor allem eben die, die vulnerabel sind und die verletzlich sind, die zeigt man eben nicht so gerne so. Und dann ist eben diese Programmierung da, man identifiziert sich vielleicht sogar mit diesem reduzierten Menschen da, ja, der halt nie den Schmerz zulässt, der sich selber gar nicht richtig kennt. Und eben auch dann in diesem Transformationsprozess die weiße Leinwand nie geschaffen hat und sich nie gefragt hat, so was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Raum in meinem Leben? Wofür will ich denn Verantwortung übernehmen? Was will ich denn kreieren in meinem Leben? Die kommen gar nicht dahin, sich das überhaupt zu fragen, weil sie nur funktionieren oder eben wiederholen, was die Eltern gemacht haben. Ja, weil das halt dann systemisch in die reingelegt wurde und die vor ihnen vorgelebt wurde und dann machen die das so. Die denken darüber gar nicht nach. Egal, ob sie da drin glücklich sind oder nicht, weil sie auch gar nicht richtig in die Tiefe hinein spüren können, was ist denn eigentlich Glück? Du kannst ja auch das Glück nur dann spüren, wenn du auch den Schmerz spüren kannst, weil das ja zusammengehört. Wenn du den nie spürst, dann kannst du auch nicht fühlen, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Wer bin ich denn eigentlich? Was brauche ich denn? Und wenn man eben nur sich immer nur um dieses Materielle kümmert, dann weiß man eben auch nicht, was einen auf seelischer und geistiger Ebene wirklich glücklich macht. Wie denn auch? Weil man ja gar keine Lebenserfahrung dann darin gesammelt hat, so. Ja, die Frage ist eben auch, und da kommen dann eben dann auch Antidepressiva mit ins Spiel, ja, wenn jemand vielleicht diesen Schmerz hat, aber nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich denn jetzt in die Transformation in meinem Leben? Wie höre ich denn jetzt den Gong? Was will der mir denn sagen? Ja, was will mir denn mein Unglück sagen? Wo hapert's denn in meinem Leben? Was kann ich denn dagegen tun? Ja, weil das ist ja ein Hilferuf der Seele. Ja? Und es gibt übrigens auch eine Depression aus einer Unterforderung. Ja, weil man eben vielleicht nicht das lebt, wozu die Seele eigentlich mal hergekommen ist, weil man sich nie darüber Gedanken gemacht hat. Warum bin ich denn eigentlich hier? So. Sondern man hängt da in seinem zusammengebastelten Theaterstückchen, ja, mit den Leuten, mit denen man das dann jeden Tag wiederholt und ist eigentlich so eine, also fast wie scheintot, weil man halt in dieser Komfortzone festhängt und hat sich sein eigenes Gefängnis gebaut da drin, weil der Geist und die Seele da gar nicht drin aufleben können, weil man eben den Schmerz nicht zulässt und vielleicht auch gemeinsam mit diesen Menschen, mit denen man dann sein Leben teilt, diese Vermeidungsmechanismen lebt. Stumme Verträge sind das so. Wie kann man sich, nochmal zurück zu diesem, wie kreiere ich meine Wirklichkeit so, wie kann man sich aus dieser Lage befreien, dass man denkt, okay, ich muss mich einfach nur an das anpassen, was von außen bestimmt wird und ich muss mich damit abfinden, was für Verträge ich abgeschlossen habe in meinem Leben und ich wiederhole die Wiederholung, der Wiederholung fühlt sich auch schön an, schön sicher an und so weiter, aber irgendwas fehlt halt da drin, die Lebendigkeit so. Wie kann ich mich neu ausrichten, um dieses Leben zu ändern, wenn Menschen vielleicht sogar innerhalb dieses Konstrukts von mir abhängig sind oder davon abhängig sind, ihr eigenes Leben, so wie sie das gerne weiterführen wollen in der Komfortzone, so weiterzuführen, wenn ich Teil davon bleiben soll. Ja, wenn ich Teil von dieser Konstruktion bin, dann darf ich mich ja gar nicht verändern. Dann darf ich ja gar nicht mir überhaupt darüber Gedanken zu machen, wie kann ich denn die Leinwand wieder weiß kriegen? Ja? Oder muss ich mal einfach komplett den ganzen Rahmen abbauen und mal gucken, ob da irgendein Konstruktionsfehler drin ist? Ist der wirklich stabil? Kann die Leinwand dann darauf auch wirklich so kraftvoll, stark meinem Pinselstrich Widerstand leisten? Damit ich auch mit der nötigen Dynamik das Bild malen kann, die meine Seele fühlt. Oder wabbelt das da so vor sich hin dann? Ja, muss ich das erstmal alles auseinanderbauen und wieder neu zusammenbauen? Und die Menschen, die da in meinem Leben sind, lassen die mich das mal auseinanderbauen und wieder zusammenbauen? Oder sagen die dann, nee, also, hier, bitteschön, ne? Das machen wir jetzt so weiter. Da haben wir beide unterschrieben. Oder wir 4, 5, 6 Leute, Firma, ja? Das haben wir immer schon so gemacht, das hat der Papa so gemacht, der Opa auch und der Urgroßvater auch. Und du machst das jetzt bitte schön auch so. Ja? Weil da hängen ja dann auch Arbeitsplätze dran von all unseren Angestellten, nur mal als Beispiel. So. Ja, doof. Vielleicht hast du noch ungelöste Traumata, vielleicht ist da ein Missbrauch in deiner Kindheit und keiner weiß davon, von all den Leuten, für die du damit verantwortlich bist. Ja? Vielleicht hast du selber schon Kinder und fühlst dich verpflichtet, und priorisierst die vor deinem inneren Kind, das vielleicht Heilung braucht, ja? Warum fühlst du denn nichts? Warum hast du dich denn taubstumm gestellt? Was ist denn da los? Ja? Warum läufst du denn durch dein Leben wie so ein Zombie? So, was ist das in deiner Vergangenheit? Ja? Was ist das in deinem Familiensystem? Vielleicht hast du in deiner Erinnerung in diesem Leben gar nicht auf dem Zettel, was das hätte auslösen können, diese Depression zum Beispiel in dir, ja? Oder den Vermeidungsmechanismus, der die Depression verhindert, der sich da drüber gestülpt hat, ja, zum Beispiel eine Spielsucht. Ja? Was ist denn das? Warum gehst du raus in die Welt und suchst den Kick im Außen? Warum kannst du den in dir selber nicht kreieren? In deinem eigenen Wohnzimmer? Warum kannst du nicht einen Drang entwickeln in dir, dich geistig, seelisch auszudrücken? Was ist denn da los? Warum musst du da draußen nach irgendwas jagen, was dir einen Kick gibt, um dich noch lebendig zu fühlen? Warum fühlst du dich denn nicht jeden Tag, an jedem Morgen, jeden Nachmittag, Abend genauso lebendig, ohne dass du was auch immer im Außen jagen musst, um diesen Kick zu fühlen? Ich muss gerade an ein Jazzstück denken, das ich auch im deutschen Text geschrieben habe. Ella Fitzgerald hat das so wundervoll gesungen. I get a kick out of you. Ah, oh, was für ein, ich liebe diese Musik. Oh mein Gott. Da merke ich halt, ne? Bei Jazzmusik, oh mein Gott, mein Herz geht so auf. Da ist so eine Lebensfreude in mir. Ich muss nur daran denken. Ich muss nicht mal die Musik hören. Ich muss nur daran denken und alles in mir explodiert vor Freude. Selbst wenn es Lieder sind, die mich meinen tiefsten Schmerz ausdrücken lassen, wenn ich das singe, explodiert es in mir vor Freude, weil das Leben ist, das ist Lebendigkeit. So. Wo ist diese Lebendigkeit in den Menschen hingekommen? Ey, wenn ich mir vorstelle, wie todtraurig diese Augen und abgestumpft, abgestellt diese Augen unter diesen Masken waren in dieser Corona-Zeit. Oh mein Gott, also ich konnte dieses Feld, dieses kollektive Feld kaum aushalten, wenn ich in die Stadt gegangen bin und einkaufen gehen musste und alle Leute, all diese Augen gesehen habe, diese abgestellten Augen gesehen habe. Manche haben es, waren sehr resilient und haben trotzdem noch gelacht mit ihren Augen, aber das war sehr selten. Ey, in der Bahn zu sitzen mit all diesen Leuten, die dann da sitzen und dann auch noch in ihre Handys reinstarren und wie Zombies, komplett abgeschaltet. Es war total furchtbar. Information und Frequenz, alles, was materialisiert um uns existiert, ist Information und Frequenz. Alles ist davon durchdrungen. Und wenn wir Trauma nicht heilen, dann ist das in uns eingefroren und dann ist das Teil unserer Frequenz. Auch wenn wir das nicht spüren, auch wenn wir das wegdrücken, auch wenn wir mit Vermeidungsmechanismen noch und nöcher darüber kleistern, ja? Über dieses verzerrte Bild auf der Leinwand, die wir mit uns mittragen in unserem Leben, ja. Selbst wenn wir dann Neonfarben raufballern jeden Tag und sagen, guck mal, wie erfolgreich ich bin, guck mal, wie reich ich bin, guck mal, wie charmant ich bin und wie intelligent ich bin, wie rhetorisch geschult ich bin, ja. Guck mal, wie locker ich das Leben nehme, noch eine Neonfarbe raufklatschen und noch eine, ja. Oder vielleicht das Gegenteil davon, guck mal, wie brav ich bin. Ja, wie ich mich immer um alle anderen kümmere. Ne? Egal, auch selbst wenn mein Körper schon schreit und ich vielleicht kaum noch laufen kann, ja, ich bin immer für alle anderen da. In meiner sicheren Bubble, wo alle genau das machen, was ich von denen will. Weil ich leiste ja da was und da will ich dann auch was für zurückbekommen. So. Ungeschriebene Verträge. So. Aber ist da vielleicht eine versteckte Wut? Ist da vielleicht ein versteckter Schmerz? Mit wem redest du denn mal darüber? Redest du wenigstens mal mit dir selber darüber? Was ist denn da für ein Bedürfnis? Was will denn deine innere Fantasie? Was will denn deine innere Stimme eigentlich noch erleben in diesem Leben? Wo ist deins, unabhängig von anderen, für die du immer da bist? Wo ist deins, was du nur für dich hast? Wo ist dein Schatz? Pflegst du den? Lebst du den? Fühlst du dich da drin lebendig? Hast du jeden Tag Kontakt zu diesem Anteil in dir, der leben will? Dieser seelische, geistige Anteil? Oder geht es nur um Grundbedürfnisse in deinem Leben und die materielle Ebene? Und darum, dass Menschen, die in deinem Leben dir verpflichtet sind, deine materielle Ebene und dieses ganze Theaterstückchen weiter mittragen? In dem stummen Vertrag, den ihr geschlossen habt. Es gibt auch viele Kinder, die das dann für ihre Eltern, die sich da verpflichtet fühlen, weil die ja ihr Leben lang so selbstlos umsorgt wurden. Ja, und da ist eben die Frage, wo ist da die freiwillige, freudvolle Energie drin? Ist da ein Zwang, ein versteckter Zwang auch? identifiziere ich mich, sehe ich meinen eigenen Wert nur über andere, nur im Spiegel von anderen? Oder kann ich den in mir selber entwickeln? Das ist ja auch dieses narzisstische Element. Erkenne ich meinen Wert nur, indem mir andere das spiegeln, was ich denen vorspiele? Oder kann ich meinen Wert in meinem tiefsten Schmerz für mich selber finden und sagen, ach, deswegen bin ich so traurig. Eigentlich brauche ich das. Ich habe mich nie in meinem ganzen Leben darum gekümmert, was auch immer es ist, was die Seele da braucht. Ja, habe mich immer nur darum gekümmert, dass andere mich anerkennen und mir meinen Selbstwert bestätigen. Dabei kennen die mich gar nicht, weil ich denen die ganze Zeit nur was vorspiele. Wie schrecklich. Was ist die Information und die Frequenz, die unter dieser ganzen Verzerrung darauf wartet, entdeckt zu werden? Ja. Und wenn alles Information und Frequenz ist, was existiert, und wir die morphogenetische Kraft haben, Einfluss auf dieses Feld zu nehmen, durch unsere Ausrichtung, durch unsere Visualisationskraft, was ja die Quantenphysik bewiesen hat, dass der Forscher Einfluss auf das Ergebnis seines Versuchs hat, nur mit seiner geistigen Ausrichtung. Das ist ja mittlerweile längst bewiesen. So. Wenn das so ist, ich aber gar keinen Zugang dazu habe, was ich eigentlich brauche, weil ich nie auf meine Seele und auf meinen Geist höre, ja, und glaube, ich wäre in dieser äußeren Realität gefangen und andere würden das nur bestimmen, ja, was für Regeln ich da einzuhalten habe und so weiter, ja, dann mache ich mir vielleicht nie darüber Gedanken, was möchte meine Vorstellungskraft eigentlich erschaffen? Und das eine ist, den Raum dafür zu erschaffen, ja, die weiße Leinwand entweder neu zusammenzuhämmern oder eben das, was da destruktiv in meinem Leben wirkt, erstmal weiß überzumalen und Raum zu schaffen. Ja, und Raum schaffen bedeutet eben auch Menschen Adios zu sagen, die nicht gut für uns sind, die uns nur ausbeuten. Ja, oder uns irgendwas vormachen und aus ihrer komischen, verdrehten Realität und ihrer verdrehten Selbstwahrnehmung und ihrer verdrehten Art, in Beziehung zu treten zu anderen, ja, wo sie nur nehmen und nicht geben können, uns davon zu trennen und zu sagen, so sehr ich diesen Menschen auch liebe, ich schaffe da jetzt Raum, weil das tut mir nicht gut. Den Mut zu haben, diesen Raum zu schaffen und zu sagen, da ist auf einmal erstmal nichts mehr, mit dem ich mich identifizieren kann. Wer bin ich denn eigentlich, wenn da nichts mehr ist? Wer bin ich denn? Wer ist denn dann noch übrig? Ja. Diesen Mut haben doch ganz wenige Menschen, überhaupt mal zu sagen, raus damit. Ja, wenn es mir nicht gut tut, warum muss ich jetzt mein ganzes Leben dem widmen? Mir tut es nicht gut. Selbst wenn ich jetzt in diesem Moment noch gar nicht weiß, warum es mir nicht gut geht, weil ich noch nicht tief genug reingegangen bin, ja, weil vielleicht auch mein Umfeld von mir erwartet, das zu verdrängen und da nicht reinzugehen, zu sagen, ich spüre, das tut mir nicht gut, ich mache da jetzt den Raum. Ja. Nein, die meisten halten sich dann an dem fest, was sie schon kennen, egal wie unglücklich sie dann da drin sind. So. Die schaffen diesen Raum nicht. Die fragen sich nicht mal, was ihre Lieblingsfarbe ist, die sie zuerst auf diese Leinwand aufbringen wollen würden. Das fragen die sich nicht mal. Und unter solchen Menschen, wie sollen wir dann alle gemeinsam eine schöne Realität kreieren, wenn die meisten glauben, sie könnten das gar nicht. Nicht mal darüber nachdenken, ob überhaupt die Möglichkeit bestünde. Weil sie ihren Schmerz meiden. Das ist die Wurzel allen Übels. Da ist die Abspaltung. Du kannst nicht deine dir eigentliche, ureigenste Realität kreieren, die deiner Seele und deinem Geist ermöglichen zu wachsen, wenn du nicht mal ein Bewusstsein darüber hast, dass du die Möglichkeit dazu hättest. Weil dir dieses System einredet, dass du sie nicht hast. Ja, weil du dann denkst, ja, ich bin doch kein Träumer, ja, was soll ich denn hier irgendwie Takatuka-Land in meinem Kopf zusammenbasteln, so. Oder, was soll ich denn den Raum schaffen, dann habe ich ja auf einmal nicht, wo ist denn dann meine Sicherheit, oh Gott, ja. Zum Beispiel, du bist scheiße unglücklich in deinem Job und du wärst gerne glücklich in deinem Job. Und dann sagt dir jeder, der dich umgibt, ja, aber dann such dir erstmal einen anderen, bevor du den hier kündigst. So. Weil sonst hast du ja keine Sicherheit mehr. Das wäre ja nicht erwachsen. Ja, aber was, wenn das Universum dir den neuen Job nur dann geben kann, wenn du die Leinwand leer machst. Erstmal. Wenn du erstmal den Raum dafür schaffst, vielleicht ist die Reihenfolge ja eine ganz andere. Und anstatt immer über das zu meckern, was man nicht mehr will und sich dann daran festzuhalten, was man nicht mehr will, vielleicht einfach mal den Raum schaffen und zu sagen, ja gut, dann verzichte ich einfach mal da drauf, ja, dann lasse ich einfach mal die Leere zu in meinem Leben. Dann lasse ich einfach mal zu, dass das jetzt einfach nicht in meinem Leben ist und guck mal, was passiert. Und sorge dafür, sorge für mich und für das Gefühl in mir drin, das sagt, so kann das hier nicht weitergehen, ich möchte das so nicht mehr. Übernehme Verantwortung dafür. Das ist für mich Erwachsensein, ehrlich gesagt. Und wir können nicht alles wissen, was im Universum passiert. Wir können auch vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, wohin sich unser Leben entwickelt, wenn unsere Seele und unser Geist sich wirklich frei entfalten können. Weil wir ja immer noch so programmiert sind auf diese ganze Vermeidung und auf diese restriktive Wirklichkeit da draußen. Uns damit zu identifizieren oder mit der Person zu identifizieren, die damit klarkommen kann. Ja? Indem sie sich krass darauf reduziert, irgendjemand zu sein, der in dieser reduzierten Scheinwelt klarkommt. Was mit den ganzen anderen Anteilen, die dann da drin nicht mehr stattfinden dürfen? Ja. Information und Frequenz. Nochmal zurück zu diesem Glücksgefühl, wenn ich an diese Musik denke, die mich so tief berührt und mich so lebendig fühlen lässt, ja, weil ich da drin alle meine Gefühle ausdrücken kann. Wut, Trauer, Freude, Romantik, ja, alles. Ich kann da drin total lebendig sein und das ist auch scheißegal, ob das irgendjemand toll findet, wie ich da singe, ja? Ob ich das nach den professionellen Standards in dem Musikbusiness von heute dann alles abdecke, was dann da erwartet wird. Ja, das interessiert mich alles nicht, weil ich genau weiß, die Leute, die die Musik damals erfunden haben, die ich so liebe, weil sie es einfach gemacht haben, weil sie sich auf die leere Leinwand eingelassen haben, jeden Tag, die haben das ja erfunden. Die haben nicht so perfekt gesungen wie all die Leute, die jetzt heute das studiert haben und komplett programmiert sind wie Computer. Also viele von denen machen ja trotzdem wundervolle Musik, zum Beispiel Donata Jahn. Das ist mein absolutes Lieblingsalbum. Ich kann das von morgens bis abends hören, ja. Es ist wundervoll. Also ich sage nicht, dass alle Leute, die das studiert haben und ja mit dieser Struktur umgehen konnten, eine gewisse Zeit lang in ihrem Leben, um sich eben auch das anzueignen, ist ja auch ein Handwerk, ne? Nicht jeder braucht dafür einen Privatlehrer und das Gefühl, dass er komplett frei sein muss. In der Phase, in der er sich gewisse Dinge aneignet. So, manche finden das auch toll, dann zu studieren und Kontakt zu haben zu anderen und so weiter. Ne? Aber die Musik, die ich am meisten liebe und die mich auch geprägt hat auf meinem Weg als Sängerin, in der Zeit, wo ich einfach durch Imitation am meisten gelernt habe, ist die Musik von damals, wo diese Leute nicht gemacht haben, was Herr Professor XY gesagt hat, sondern die haben halt gemacht, was sie gefühlt haben. Aus der tiefsten Leidenschaft und auch oft aus tiefstem Schmerz heraus. Die haben einfach das ausgedrückt, was ihre Seele und ihr Geist gebraucht haben. Und das merkt man. Und da auch die Musik, die Aufnahmen auch, dieses Knattern da drin und am liebsten höre ich diese Musik auf Platte halt, ne? Man hört halt, dass das alles nicht perfekt war und genau das macht es ja aus. Genau das macht es ja so lebendig. Und heute fangen Leute überhaupt erst irgendwas an oder zeigen sich überhaupt erst mit etwas, wo sie schon so überperfektioniert sind, dass diese ganze kleine Nahbarkeit, die ja in der Imperfektion wohnt, sich gar nicht mehr zeigen kann. Und deswegen berührt mich ganz oft heute Musik gar nicht mehr, weil die so überperfektioniert ist. Mich berühren Sänger, die eben nicht so perfekt singen. Ja, manche berühren mich auch, die das wirklich konnten. Whitney Houston zum Beispiel war eine, die hat es erfunden, ne? Und jetzt wollen das alle nachmachen und diese Leichtigkeit ja in dieser unglaublichen Perfektion imitieren und kommen halt nicht dran. So, es klingt halt nach Roboter für mich. Also zum Beispiel ist für mich so eine Beyoncé, ist für mich eine, die nach Roboter klingt. Ist gar nicht zu vergleichen mit Whitney Houston. So, aber ist jetzt nur ein Metier, so, ne? Wir haben ja tausende Bereiche, wo wir uns kreativ ausdrücken können. Musik ist jetzt ja auch nur einer. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Musik, so, ne? Aber auch da dann wieder, ne? Dann ist dann diese Industrie, wird dann darum gebastelt. Dann werden da Millionen damit verdient. Und so kostbare Seelen, auch wie Amy Winehouse, die Traumaerfahrungen haben und eigentlich Hilfe brauchen, die werden dann von dieser Musikindustrie so ausgedrückt. Und jeder weiß, die nehmen Drogen, um zu vermeiden, diesen Schmerz zu vermeiden. Die könnten eigentlich gar nicht in der Art und Weise funktionieren, wie die Industrie das von denen verlangt, um dieses Talent so auszuquetschen. So. Die bräuchten erstmal Zeit für sich oder die bräuchten vielleicht eine Karriere, die nicht so umfassend Zeit einnimmt. Ja, die bräuchten da vielleicht einen Coach, der sie die ganze Zeit begleitet und darauf aufpasst, dass sie sich nicht übernehmen, damit die Seele nicht daran zerbricht, an dieser komischen Projektionsgeschichte da, die dann da abläuft, dass so viele Leute dann zu den Konzerten gehen und da hast du den tosenden Applaus und nachher sitzt du auf Tour alleine im Hotelzimmer und bist auf einmal deinen inneren Dämonen wieder ausgesetzt, so. Also ich finde eben in einer gesunden Welt würde eine Plattenindustrie dann sagen, ne, die Firma, die dann damit auch Geld verdient mit Plattenverkäufen und Ticketverkäufen, die würde sagen, wir quetschen jetzt hier diesen Menschen nicht so aus, sondern wir sorgen dafür, dass der sein unglaubliches Talent mit der Welt so teilen kann, dass er gesund dabei bleiben kann. Das wäre für mich eine gesunde Welt. Ja. Und das passiert ja nicht. Ganz im Gegenteil. So. Und wie kann ein Mensch, der diese ganzen wirklich kranken Strukturen vielleicht noch nicht erkennen kann, weil er noch so krass im Reaktionsmodus auf sein Trauma ist, ja, der in sowas hineingerät, wie kann der sich daraus befreien? Das ist ja fast unmöglich. Weil der muss ja so krass funktionieren, dass er vielleicht sogar die Droge auch braucht, um abends einzuschlafen und dann die andere Droge braucht, um morgens wach zu werden. Ne? Weil er sonst ständig im Hyperarousal ist, in der Traumareaktion und einfach nicht funktionieren könnte, wie die Plattenfirma das von dem verlangt. Jetzt mal nur ein Beispiel so. Aber wenn ein Mensch, der jetzt in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so krass von Trauma betroffen ist, ja, und vielleicht trotzdem noch zur Arbeit gehen kann, trotzdem noch so viel Antrieb hat, dass er die Erwartungen seiner Mitmenschen erfüllen kann, in was auch immer so. Wie kommt so ein Mensch dahin zu sagen, wie kann ich jetzt sukzessive meiner Seele und meinem Geist mehr Raum geben in meinem Leben? Nimmt er noch auf hier? Ja, Handy ist noch. Handy, Mikrofon ist noch an. Ja, und meiner Meinung nach geht das eben nur mit Fantasie. Es geht nur, wenn man sich kleine Räumlichkeiten in seinem Leben schafft, in denen man die Leinwand mal weiß anmalen kann. Indem man vielleicht auch mal vorsichtig gucken kann. Sind da die Querverstrebungen hinten in den Ecken von meinem Leinwandrahmen, sind die noch fest? Ja. Und wenn die locker sind und das da so vor sich hin wabbelt, was kann ich denn tun? Ja, was brauche ich denn auf Seelenebene oder auf geistiger Ebene, um da mal ein bisschen Leim anzubringen? Ja. Und brauche ich vielleicht auch erstmal wie heißen die, diese Winkel, ja? Um das erstmal zu stabilisieren. Was kann mich da stabilisieren? Kann ich mit den Leuten, die mich umgeben, überhaupt über sowas reden oder erwarten die von mir immer nur Funktionstüchtigkeit? Ja? Betrifft das dann vielleicht auch zum Beispiel meinen Partner? Ja? Würde das, wenn ich für mich das verändere, in seinem Leben automatisch auch was verändern? Will dieser Mensch das? Ganz oft sind es nämlich diese Menschen, die uns davon abhalten, unser Potenzial zu entfalten, weil sie sich in demselben System dann auch verändern müssten, wenn man sich verändert, weil die ganze Dynamik sich dann verändert. Und vielleicht sind es genau die Menschen, die immer so aufopferungswürdig sind, fähig sind, oder wie sagt man, aufopferungswillend sind, ja, sich für alle anderen immer aufopfern im Familiensystem, ja, oder in der Beziehung. Und dann erwarten, dass man eben nicht ausbricht, dass man immer dieselbe Struktur lebt, ja. Oder eben in der Firma auch. Oder in der Freundschaft. Es gibt Freunde, die wollen nicht, dass du dich veränderst. Die sind immer an deiner Seite, wenn es dir schlecht geht, ja. Immer für dich da, wenn es dir schlecht geht. Aber wenn du dann auf einmal glücklich bist, dann kommen sie gar nicht drauf klar. Umgekehrt gibt es das auch. So, ne? Sind die Menschen, die dich umgeben, so flexibel, dass du dich verändern darfst? Feiern die das ab, wenn du in deine Vulnerabilität reingehst und vielleicht auch mal deine Wut zeigen kannst, ja? Oder blockieren die dich komplett, weil sie von dir den Menschen erwarten, der du vor 20 Jahren schon warst? Ja, weil die von dir erwarten, dass du gleich bleibst, weil sie alles in ihrem Leben gleich haben wollen, dann darf sich nichts verändern, weil sonst wird es ja unsicher. Und meiner Meinung nach passiert genau das schon, vor allem bemerke ich das eben in den letzten Jahren, in unserer Gesellschaft auch. Ja, egal jetzt auf welcher Ebene man politisch unterwegs ist, viele, viele Menschen halten sich an dem fest, was vor Corona mal war. Konnte man auch in der Corona-Zeit total beobachten, dass so viele Menschen wieder zu dem Status quo von vorher zurück wollten, obwohl davor schon so viel im Argen war, was das ja auch alles überhaupt erst ermöglicht hat, mal ganz abgesehen davon so, ne? Aber das kannst du eben auch erst dann erkennen und auch ändern wollen, wenn du auf deiner privaten Ebene Dinge bereit bist zu erkennen, die dir gar nicht gut tun, die du verändern solltest. Und viele haben Angst vor diesem leeren Raum. Ich glaube, viele haben gar nicht so Angst davor, wer sie eigentlich sein könnten und wie schön es eigentlich sein könnte in ihrem Leben. Ja, wie glücklich sie vielleicht auch sein könnten, wenn sie bestimmte Dinge für sich mehr leben würden. Sich überhaupt mal fragen würden, was braucht eigentlich meine Seele, was braucht eigentlich mein Geist? So, das ist es gar nicht, sondern die sind noch ganz woanders. Die können sich eigentlich nur, die sind in der Panik davor, mal Raum zu schaffen in ihrem Leben und einfach mal wegzulassen, was ihnen nicht gut tut. Auch in Beziehungen. Und die haben keinerlei Fantasie und Erfahrung darin, dass der leere Raum ein riesengroßes Geschenk ist, weil der neu befüllt werden kann. Die haben keine Erfahrung darin, einen leeren Raum neu zu befüllen. Die haben keine Erfahrung darin, ein weißes Blatt Papier neu zu bemalen. Die verstehen das Leben auch so nicht, dass jeder Tag ein weißes Blatt Papier ist, das du neu bemalen könntest. Es liegt ja an dir. Die sehen das so nicht. Die klammern sich an den Regeln fest, die andere Leute ihnen geben. Und die fühlen sich darin sicher, wenn sie von außen darin bestätigt werden, das möglichst gut zu machen, was ihnen vorgeschrieben wird. Die klammern sich an ein fertig ausgemaltes Bild, wahrscheinlich so malen nach Zahlen, ja, was ihnen jeden Morgen dahin geklatscht wird, ja, inklusive des Frühstücks und keine Ahnung. Alles, was sie so in ihrem Leben repetitiv machen. So. In ihrem Job, in ihrer Partnerschaft, in ihren Freundschaften, in ihrem Sport, was auch immer. Automatismus. So. Aber die Vorstellungskraft, die stirbt da drin. Und deswegen fühlt man sich in so einem Leben auch nicht lebendig. Das Herz und die Seele. Jeder von uns hat da einen Traum. Ein Bedürfnis, eine innere Stimme. Die meisten haben aber gelernt, die nicht mehr zu hören. Die glauben nicht an die parallele Zeitlinie, die auch möglich wäre. Die glauben nicht an eine andere Realität, die sie selber schaffen könnten, weil sie zu sehr an die Regeln in dem System da draußen glauben. Weil sie zu sehr daran glauben, dass diese Hierarchie das verhindern würde, dass sie ihren Traum leben können. Weil sie, keine Ahnung, nicht genug Geld haben oder nicht genug Kontakte haben oder schon zu alt sind oder nicht hübsch genug sind oder was auch immer. Dann findet der Mann im Ohr immer Gründe zu sagen, das ist Blödsinn, ja, das ist nur ein Traum. Komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber was sind denn diese Tatsachen? Die sind fremdbestimmt. Und die Entwicklung, die Erfahrung darin zu machen, erstmal in den Ausdruck zu gehen, egal ob man da jetzt im Außen für anerkannt wird oder nicht, sich den Raum dafür zu nehmen, das machen ganz viele Leute nicht. Die setzen sich dann abends vor die Glotze oder vors Handy und lassen sich berieseln. Aber die Quantenphysik sagt, ne, du kannst den Versuch mit deiner Ausrichtung beeinflussen. Das Ergebnis hängt davon ab, was du erwartest, damit zu erreichen. Aber dafür musst du auch erstmal alles aufbauen. Du musst dir vornehmen, was du da untersuchen willst. Ja, du musst das Setup erstmal aufbauen. Sonst kannst du ja den Versuch nicht machen. Und diese Motivation haben ja viele Menschen gar nicht, weil sie sich einfach in dieser wiederholten Normalisierung einer möglichen Realität, in der sie so viel wie möglich Bestätigung von außen bekommen oder eben ihre Vermeidungsmuster wiederholt leben können, ja, dass sie sich in Anführungsstrichen sicher darin fühlen, die machen sich nicht darüber Gedanken, dass Lehre die Bedingung für Kreation ist. Die machen sich keine Gedanken darüber, dass sie selber dafür verantwortlich sind, was sie für ein Leben kreieren wollen, dass sie dafür Ziele brauchen, dass sie dafür auf ihre innere Stimme hören müssen, dass sie dafür sich bewusst werden müssen, was denn ihr Traum ist und was ihr Bedürfnis ist. Und das werden sie sich nie bewusst, darüber werden sie sich nie bewusst werden, wenn sie ihren Schmerz vermeiden, weil der Schmerz uns genau darauf ja hinweisen will. Was ist das Bedürfnis? Was ist das Bedürfnis deiner Seele? Was ist der Traum deiner Seele? Was brauchst du eigentlich auf Seelen- und geistiger Ebene? Was ist deine eigentliche Zeitlinie? Was für ein Leben musst du führen, um dein Potenzial zu heben? Dafür musst du die Lehre erschaffen, um das kreieren zu können. Du brauchst dafür ein weißes Blatt Papier. Und dich selbst zu verstehen, dein bester Freund zu werden, deine beste Freundin zu werden, den Schmerz mitzufühlen mit diesen inneren Anteilen, die du die ganze Zeit stumm geschaltet hast mit dieser Vermeidung. Das ist die Voraussetzung dafür, dass du die Fähigkeit zu kreieren in dir spürst. Dieser Schmerz erzeugt den nötigen Druck, der die Leere erschaffen kann, die du brauchst, um sie neu füllen zu können. Du brauchst Raum für Reflexion und Neues. Und das erschafft eine Zukunft, die du dir gar nicht vorstellen kannst, wenn du in diesen Automatismen immer wieder drin steckst, wenn du dann aus dieser Schleife nicht rauskommst. Die mögliche Zukunft, wer du eigentlich sein könntest, die erreichst du nicht, wenn du diesen Raum für Reflexion und das Neue gar nicht zulässt. Das geht nicht. Und das bringen sie unseren Kindern in der Schule nicht bei. Ja. Man könnte in der Schule quantenphysikalische Dinge machen mit den Kindern. Man könnte die das erfahren lassen, während sie groß werden, dass die Realität immer das ist, was wir draus machen. Und Opfer zu sein und zu sagen, ja, aber die haben hier im System viel mehr Macht als wir und so weiter und was soll ich dagegen machen, das ist einfach. Es ist einfach, in die Opferrolle zu gehen und zu jammern und zu sagen, ja, die bösen, 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 korrupten, wer auch immer. Ja, ja, aber lässt du es denn zu, dass man das in deinem Leben mit dir machen lässt? Gibst du da deine Energie rein? Gehst du immer weiter dahin zu dem Job? Bleibst du immer weiter in dieser Beziehung, wo man eigentlich gar nicht will, dass du herausfindest, was du eigentlich brauchst? Ja, wo man sich einen Scheiß dafür interessiert, was deine Seele eigentlich braucht. Wo man dir das auch ganz klar zeigt. Ja. Dass man sich überhaupt nicht dafür interessiert, was deine Seele und dein Geist eigentlich brauchen. Weil diese Leute können das ja auch gar nicht, weil die interessieren sich ja nicht mal bei sich selber dafür. Wieso sollen die sich für dich interessieren? Ja, dann wird es Zeit, dass du dich selber mal dafür interessierst. Und dich abkoppelst von solchen Leuten. Anstatt darauf zu hoffen, dass dir das von jemand anderem gegeben wird, wonach du dich da sehnst. Weil das, wonach du dich da sehnst, diese Liebe und diese Leidenschaft, ja, und diese Motivation, sich dir zu verschreiben und deiner Seele und deinem Glück, wenn du das von jemand anderem erwartest, obwohl du das für dich selber gar nicht lebst, dann kannst du nicht in dieser Beziehung glücklich werden. Wie soll denn das gehen? Wenn du das von deinem Chef erwartest, ja, dass der dich fördert und sagt, sag doch mal hier, ich meine, wir haben manche Chefs sind ja so super, die laden dann einen Coach ein und lassen mal ihre Mitarbeiter darauf scannen, was eigentlich für Potenziale in denen stecken und geben denen die Möglichkeit dazu. Ja, aber ich meine, welcher Chef macht das schon, ne? Kluge Menschen machen sowas, wenn sie die Produktivität ihres Unternehmens steigern wollen, in kürzester Zeit viel mehr Leistung aus den Leuten rauszuholen. Die kümmern sich halt auch darum, dass ihre Leute happy sind, so, ne? Aber es könnte ja auch dabei rauskommen, dass der Mitarbeiter, der zum Beispiel im Vertrieb jetzt super ist, weil er charmant ist und sich darauf trainiert hat, gut bei anderen Leuten anzukommen, weil er vielleicht tief in sich drin eigentlich ein Selbstwertproblem hat, dass der dann mit so einem Coaching, was wirklich in die Tiefe geht, auf einmal merkt, scheiße, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Job. Ja, tschüss, Herr Chef. Könnt ihr auch bei rauskommen, ne? Eigentlich muss ich Bilder malen oder eigentlich bin ich total schüchtern. Ja, ich habe es mir nur antrainiert, weil ich diesen Wert nicht aus mir selbst schöpfen konnte, sondern weil ich immer Leute brauchte, die mich dann bestätigt haben in meiner charmanten Art und Weise, ja? Oder weil ich halt dann Energie von anderen ernten konnte, weil die dann ja, mit mir in Beziehung treten wollten, so. Weil ich diese Energie aus mir selbst daraus nicht generieren konnte, habe ich sie mir dann halt von anderen geholt und habe denen irgendwas vorgespielt, so. Aber eigentlich bin ich vielleicht ganz anders. Vielleicht tue ich auch einfach so, als hätte ich immer nur gute Laune, damit die Leute meine Traurigkeit nicht sehen. Oder meine Wut. Vielleicht tue ich auch immer nur so, als würde ich mich um alle anderen immer so aufopferungsvoll kümmern, weil ich Angst habe, dass die mich in meiner Wut niemals lieben würden, weil ich vielleicht als Kind schon abgelehnt wurde, wenn ich wütend war, wenn ich für meine Bedürfnisse eingetreten bin. Von den Menschen, von denen ich abhängig war. Ja, vielleicht ist da auch eine Programmierung am Start. Und ich bin eigentlich gar nicht so, dass ich mich immer nur um andere kümmere. Vielleicht bin ich jemand, der auch mal auf den Tisch hauen kann und auch mal sagen kann, so, hallo, jetzt bin aber auch mal ich dran. So. Vielleicht bin ich gar nicht so brav. Vielleicht ist da eine kleine Pippi Langstrumpf in mir, die sagt, ihr könnt mich mal, ich mache jetzt mal eine Weltreise. Auf Wiedersehen. Kommt mal klar, ja. Ja, wer weiß. Ich fand das so geil, wenn immer mehr Leute so wären, ey. Ich würde das so abfeiern. Ich würde sagen, ey, cool, schreib mir eine Karte, ey. Musst du auch nicht, wenn du keinen Bock hast, aber würde mich freuen, ey. Ja. Und da merke ich eben, da fängt mein Herz an zu pochen, ne? Also das gönne ich eben auch anderen Menschen. Ich gönne Menschen, dass sie sich aus dieser ganzen, aus diesem Korsett befreien. Aber es geht halt nicht ohne den Schmerz, ne? Ohne den geht's nicht. Und da ist halt auch bei manchen echten Haufen angewachsen, so im Laufe ihres Lebens, ne? Den sie immer vermieden haben, der geht ja nicht von alleine weg. Ja, und das ist eben der Schatten in uns. Das ist die Schattenarbeit, die wir machen müssen. Das sind die Anteile, die wir lernen müssen, in uns selbst zu lieben. Ja, damit wir lernen können, welche schüchternen Anteile dahinter sind, die uns sagen, was sie eigentlich brauchen im Leben, was eigentlich ihre seelische Bestimmung ist, was eigentlich ihr geistiges Bedürfnis ist. Das sind oft ganz, ganz leise Anteile in uns, die man schon in der Kindheit zum Schweigen gebracht hat. Ja. Meiner Meinung nach ist man halt wirklich erst dann erwachsen, wenn man Verantwortung übernimmt für die Bedürfnisse des inneren Kindes. Und dem auch Raum gibt im Leben, sich auszudrücken, kreativ zu werden. Wir brauchen dieses innere Kind, um die Leinwand neu zu bemalen. Und die Liebe zum inneren Kind ist eben, diesen Raum zu schaffen. Diesen Raum zu schaffen, den das damals nicht bekommen hat, aus was für Gründen auch immer, ja, weil die Leute in der Umgebung halt programmiert waren und das meistens ja auch gar nicht böse gemeint haben, aber eben aus dem Verstand gehandelt haben und nicht aus dem Herzen heraus. Weil es ihnen auch nie jemand gezeigt hat, wie sollten sie es denn auch dann anders machen? Ja. Wer wirklich erwachsen ist, schafft eine leere Leinwand, schafft Raum im Leben, um das kostbare Leben eben dafür zu nutzen, sich auch so zu entwickeln, dass das Potenzial freigelegt wird. Mit Kreativität, mit der Fähigkeit, Probleme zu lösen und nicht immer nur zu verdrängen und unter den Teppich zu kehren. Und dann werden Fehler, die man gemacht hat, auf einmal zu schätzen, weil man dann merkt, ah ja, okay, mit Hilfe dieses Fehlers habe ich eine Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, und zwar auf erlebter Ebene, die ich auf Zellebene dann spüren kann, wie ich es richtig machen kann. Manchmal muss man auch Umwege gehen, um die Blumen am Wegesrand einzusammeln, die unsere Seele braucht. Ja, und dann kann man Geschichten erzählen, dann kommt man auf den großen Pfad, ja, wo man auf das eigentliche Ziel dann zusteuert und endlich Verantwortung dafür übernimmt, was man eigentlich braucht. endlich träumt, endlich sich erlaubt, Ziele zu haben, endlich erlaubt, sich erlaubt, mit der eigenen Fantasie und Imaginationskraft diese Zukunft auszuformulieren und den Versuch leben, in eine gewisse Richtung zu lenken. Und dann bleiben nur noch die Leute an deiner Seite, die in dieselbe Richtung blicken. Früher gab es immer, ich glaube auch in der Bild-Zeitung, immer so ein kleines Liebespärchen, so ein Comic, was Liebe ist. Ne? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Liebe ist, wenn Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ich weiß noch, das ist der eine, der bei mir hängen geblieben ist, wenn man in dieselbe Richtung blickt. Ja, nur dann kann man sein Leben teilen mit jemandem. Und wer wirklich ehrlich ist, erkennt dann vielleicht auch irgendwann in der Beziehung, ja, jetzt trennen sich unsere Wege, weil jetzt auf einmal will deine Seele in eine Richtung gehen, in die will meine nicht mehr gehen. So. Und dann ändert sich vielleicht auch meine Beziehung und nimmt eine andere Form an. Oder man verabschiedet sich für eine gewisse Zeit, was auch immer. Aber man ist ehrlich. Ich glaube, wenn man nicht verbunden ist mit seiner Seele und nicht verbunden ist mit seinem eigenen Geist, gar nicht weiß, wohin man eigentlich für sich alleine will im Leben, ist man überhaupt nicht beziehungsfähig. Es funktioniert nicht. Dann sucht man immer im Außen nach irgendwas Nebulösen, weil man das, was man eigentlich auf Seelen- und Geistebene braucht, in der Beziehung gar nicht leben kann, wenn man es ja gar nicht ausformulieren kann. Wie soll das gehen? Dann sucht man das woanders. Ja. Genauso in einem Job, wo man nicht erfüllt ist und vielleicht weiß man gar nicht warum, weil man eben zu faul ist, sich mal wirklich damit zu beschäftigen oder eben Angst davor auch hat, weil dann da ein Rattenschwanz dranhängt. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr der dicke Manager bin, dann hat meine Frau vielleicht jetzt nicht mehr das, was sie von mir erwartet, jeden Monat an finanziellen Spritzen so. Ja, dann muss man vielleicht aus der Villa ausziehen und in eine Dreizimmerwohnung ziehen. Macht die das mit, damit ich glücklich bin? Weil ich vielleicht jetzt für mich entdecke, ja, eigentlich wäre ich viel lieber Tischler geworden. Es macht mich total glücklich, wenn ich Holz schneide und diesen Geruch spüre. Ja, weil mein Urgroßvater hat schon das gemacht. Und das habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe meine Verbindung zu dem rausgefunden. Und da ist meine seelische Kraft. Macht die Frau das dann mit, die jeden Monat irgendwie zur Kosmetikerin rennt und sich Fuß- und Fingernägel machen lässt und was weiß ich, sich irgendeine Handtasche kaufen will für ihre 300 Handtaschensammlung, die sie eh schon im Schrank stehen hat. Macht die das dann mit? So, ne? Oder bist du dazu bereit, deine Eltern zu enttäuschen? Wenn die von dir erwarten, dass du die Familientradition fortführst, ja? Zum Beispiel studierst, obwohl du in deiner Seele spürst, ich will das aber gar nicht. Das ist nicht mein Weg. Ich will vom Leben lernen. Ich möchte anders leben, als mich programmieren lassen auf einen Beruf und dann mich in diesen Hierarchien einzuordnen. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich bin anders. Hast du den Mut zu sagen, ja gut, wenn ihr dann mich ablehnt, dann lehnt mich dann ab. Dann gehe ich halt meinen eigenen Weg, dann mache ich das, weil mein Herz mir das sagt. Das ist mein Weg, mein Seelenweg. Wenn deine Freunde dir sagen, bleib doch bei diesem Menschen, der ist, ja, das ist doch die perfekte Beziehung, so. Ja, nach außen hin wirkt vielleicht alles ganz toll, aber du merkst, du bist in der Beziehung überhaupt nicht glücklich, da fehlt irgendwas, vielleicht kannst du nicht mal genau greifen, was das ist. Dann solltest du auf deine Seele hören und auch ehrlich zu deinem Partner sein und sagen, mir fehlt hier was. Ich besetze dich nicht mehr. Ich lasse dich jetzt frei und ich schaffe jetzt Raum, auch für mich in meinem Leben. Ja, spätestens dann, wenn man sich in jemand anderen verguckt, sollte man das mal tun und ehrlich sein mit seinem Partner und sagen, mir fehlt hier irgendwas. Ich fange an, draußen zu suchen. Ja, da ist irgendwas noch in mir nicht gelebt und ich muss das herausfinden, was das ist. Ich kann dich jetzt hier nicht weiter besetzen, weil du verdienst, dass ein Mensch dich so liebt, wie du bist und wie du das brauchst. Und ich kann dir das gerade nicht geben. Ja? Ich habe mal jemanden verlassen, als ich von jemand anderem geträumt habe, weil ich Verantwortung in dieser Beziehung übernommen habe für das Wohlergehen auch des anderen und nicht nur mein eigenes im Blick hatte. Ich konnte nicht an jemand anderen denken und diesen Menschen vormachen, ich wäre noch mit dem zusammen, wenn mein Herz schon ganz woanders ist. Und das erfordert eben dann auch Mut zu sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt und ich verletze vielleicht an den anderen Menschen auch, aber ich bin ehrlich, ich mache dem nicht irgendwas vor. Und dann kann der dann Verantwortung für sich übernehmen und den Schmerz spüren, der ihm vielleicht dann auch zeigt, okay, das brauche ich eigentlich in der Beziehung. Und jetzt suche ich da ganz spezifisch nach. Ja, oder vielleicht kann ich einen Teil von mir dann ausleben, den ich in der Beziehung nicht auslebe. Also jeder ist verantwortlich für sich selber, aber man kann nicht Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber eingehen, wenn man das gar nicht empfindet, wenn man gar nicht mit dem Herzen dabei sein kann. Ja. Ich glaube, dass Menschen anderen nur belügen, weil sie zu sich selber nicht ehrlich sind. Das fängt immer bei einem selber an. Ja. Ich glaube, dass Menschen anderen nur in eine Scheinrealität mit hineinziehen, die sie beherrschen, indem sie denen irgendwas vormachen und egal jetzt auf einer politischen Ebene oder eben im Privatleben, Menschen machen anderen nur eine Scheinrealität vor, weil sie dann von denen irgendwas bekommen können dafür. Weil das Vertrauen, was andere dann in diese Leute hineinlegen, das Herz öffnet oder eben eine Bereitschaft herstellt, Energie zu schenken. Das ist der einzige Grund, warum Menschen lügen, glaube ich. Manche sagen auch, ja, manche lügen nur deshalb, weil sie Angst haben, andere zu verletzen. Und es gäbe Notlügen, die schon berechtigt sind. Mag sein, dass das in der einen oder anderen Situation vielleicht nicht unbedingt angebracht ist und dann vielleicht später erzählt werden muss. Aber ich bin der Meinung, man kann kein Leben auf Lügen aufbauen. Auch keinen Charakter auf Lügen aufbauen. Auch keinen Lebenslauf auf Lügen aufbauen. Irgendwann knallt einem das um die Ohren. Und wenn man Pech hat, knallt es einem dann eben nicht nur selber um die Ohren, sondern auch dann anderen Menschen um die Ohren, die einen lieb haben und davon ausgegangen sind, man wäre jemand, der man eigentlich gar nicht ist. Oder man wäre nur ein gewisser Anteil von einem selber, der aber im Konflikt steht mit anderen inneren Anteilen, die in dieser Konstellation gar nicht leben können und sich immer zurückhalten müssen. Und das ist halt, ja, ist nicht besonders gesund, ne? Und dann alles, was auf sowas aufbaut, was halt nicht wirklich ehrlich ist oder abgespalten ist, kann eben auch langfristig nicht gesund sein und auch dann nicht langfristig glücklich machen. So. Und da auch da nochmal Definition Glück ist für mich eben nicht euphorisch immer gute Laune haben und nur Leichtigkeit und ja, Katalog leben. Das ist für mich kein Glück. Glück ist für mich, lebendig zu sein, sich Gefühle einzugestehen, authentisch zu sein. Die Authentizität ist die kraftvollste Energie. Ja, es gibt so eine pyramidale Auflistung davon, welche Gefühle auf welcher Ebene in uns schwingen. Also es gibt Gefühle wie Scham und Schuld zum Beispiel, die sehr destruktiv wirken auf unser Energiefeld. Und dann gibt es andere Gefühle, die sind weiter oben angesiedelt, die geben uns Kraft. Ja. Man merkt, wenn Menschen hoch schwingen, die müssen nur in denselben Raum reinkommen und alles verändert sich schon, nur durch die Präsenz von diesen Leuten, weil die so hoch schwingen, umgekehrt genauso. Es gibt Leute, die schwingen so destruktiv, dass sie die Energie im Raum verändern. Und was Narzissten eben können, ist eine Illusion von hochschwingender Energie zu erschaffen, weil sie ihre Mitmenschen so studiert haben, dass sie wissen, was die erwarten, um sich öffnen zu können, um diese Leute so wahrzunehmen, als würden sie hochschwingen, ja? Als hätten die ganz viel Energie zu geben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass sie innerlich total leer sind und Energie brauchen. So. Aber es gibt Leute, die kommen in den Raum und die sind einfach nur leise und die schwingen so hoch, da kommt so ein Frieden, die strömen so einen Frieden aus, dass man sich in deren Gegenwart total sicher fühlt emotional. Ja, und das sind eben Menschen, die haben sich mit ihren Tiefen auseinandergesetzt. Die haben ihr Trauma konfrontiert. Die haben auch für sich selbst Phasen erlitten, in denen sie alleine heilen mussten, wo ihnen auch keiner helfen konnte. Die sind in sich so tief verankert, dass die nichts mehr so schnell umhaut. Und wenn solche Menschen dann ihre Träume entdecken, ja, dann die Fähigkeit entwickeln zu visualisieren und zum Beispiel wunderschöne Bilder malen, ja, wenn sie zum Beispiel dem Tod schon ins Auge geblickt haben und sich entschieden haben, okay, ich komme nochmal zurück und jetzt bin ich hier und bringe nur Freude in die Welt und male schöne Bilder. Eine Freundin von mir ist so ein Mensch. Wow, einfach nur wow. Dann weiß man, in der Nähe von diesem Menschen kann ich ich selber sein. Ich darf meine Wahrheit sagen, ich darf meine Zweifel äußern, ich darf meine Tränen weinen, ich darf meine Wut zulassen. Ja, solche Menschen gönnen anderen das größte Glück. Die sind überhaupt nicht in der Lage, Konkurrenz zu empfinden zu anderen Menschen, weil die in sich drin so frei sind, ja, und so, die haben gar kein Bedürfnis, sich mit irgendjemandem zu vergleichen, weil sie sich gefunden haben. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich noch mit anderen zu vergleichen, wenn du dich selbst gefunden hast. Für mich ist das auch deswegen, ich lerne ja gerade auch viel über Marketing und so, Marktanalyse, Konkurrenzanalyse und so. Also das ist etwas, das fällt mir unglaublich schwer. Ich muss mich ganz, ganz doll dazu zwingen, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil ich das als etwas extrem Unnatürliches empfinde. Ja. Sich überhaupt über sowas Gedanken machen zu müssen, finde ich schon irgendwie krank. Also es widerstrebt einfach meiner Seele so. Ich check das nicht, aber naja. Wer die Spielfläche da draußen irgendwie bespielen will, weil er was anbieten möchte, was eben vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, der muss sich halt damit auseinandersetzen, wie die digitale Welt funktioniert. Und die Botschaft auch dann transportiert werden kann, weil viele Menschen sind ja fast nur noch da drin unterwegs und ich habe da halt eine Idee, wie ich viele Menschen erreichen will, die da unterwegs sind, um sie in ihre Welt der Fantasie zurückzuführen. Aus dieser fremdbestimmten digitalen Blase wieder zurückzuholen, aus dieser Vermeidungs-Scheinrealität zu sich selbst wieder zurückzuholen. Und deswegen beschäftige ich mich halt gerade damit, wie ich möglichst viele über diese komische digitale Welt erreichen kann. Ja, genau. Jetzt habe ich ganz schön lange gesprochen. Mal gucken, wie lange. Fast 1,5 Stunden, ja. Habe ich aber auch schon im Gefühl gehabt, dass es heute wieder eine längere Nachricht werden könnte. Ja. Zu verstehen und zu fühlen, in der Kreation selbst, in der Bewegung etwas Neues zu kreieren, entweder im Geiste oder eben auch schon auf einer materiellen Ebene, das ist Leben. Selbst der Ausdruck der Liebe zu sein, die Leben erschafft. Das ist für mich Lebendigkeit. Und dafür braucht man eben diese Lehre. Ich glaube, wenn man auf dem Weg zu sich selbst schon ein gutes Stück vorangekommen ist, wacht man schon morgens auf und hat diese Lehre schon in sich, weil man verstanden hat, dass diese Lehre ein ganz großes Geschenk ist. Viele laufen ja vor der, genau davor laufen sie ja weg, weil sie ihre Leere innerlich nicht spüren wollen. Ne? Aber ich glaube, jemand, der schon ein gutes Stück in der Heilung, in der Selbstheilung vorangekommen ist, der erkennt, dass diese Leere was ganz, ganz Kostbares ist. In die hinein man immer jeden Tag was Neues kreieren kann. Oder in die hinein man eine Frage stellen kann. Etwas, was einen umtreibt, wo man eine Antwort für braucht, wo man sich neu ausrichten will vielleicht im Leben oder einen Konflikt hat im Inneren oder im Außen. Die Lehre ist wie eine Großmutter. Es ist wie ein weises Orakel, ja. Die uralte Morla in der unendlichen Geschichte. Du stellst deine Frage in den Raum und die hört dich. Vielleicht reagiert sie nicht sofort, aber sie hört dich und die begleitet dich auch durch den Tag. Das ist diese Lehre, die ich meine. Das ist eine Freundin. Das ist nichts, wovor wir weglaufen sollten. Aber dafür müssen wir eben auch uns erlauben, diese lineare Zeit mal anzuhalten und auch zu erkennen, dass die eigentlich eine Illusion ist. Dafür müssen wir lernen, in Gedanken nicht immer schon woanders zu sein, sondern unsere Gedanken auch mal zu hinterfragen und mal ins Gefühl reinzugehen. Und wenn wir halt ins Gefühl reingehen und dann erstmal der Schmerz hochblubbert, den wir ewig immer verdrängen, dann müssen wir da halt mal eine Weile lang durch. Dann müssen wir durch diesen Transformationsprozess durch. Und dann ist diese Leere eben dieser innere Frieden. Das ist ein und dasselbe. Es ist halt nur eine Frage von Bewusstsein, wie wir den wahrnehmen. Ob wir den als inneren Frieden wahrnehmen oder als etwas Bedrohliches, in das wir hineinfallen, ohne zu wissen, wo wir dann aufkommen. Haltlosigkeit, Angst vor Haltlosigkeit. Wurzelchakra. Das ist die Angst, die zum Wurzelchakra gehört, das traumatisiert wurde und retraumatisiert wird durch Trigger im Außen, die uns Angst machen, Überlebensangst machen. Die Angst vor Haltlosigkeit, die kommt daher, dass man in sich drin, in dieser Tiefe keinen Halt findet, weil man sie meidet, weil man den Schmerz da drin meidet. Ja. Das Bedürfnis ist, die Sicherheit zu haben. Aus dieser Vulnerabilisierung heraus, aus diesem Schock heraus, ne? Strebt eben das System nach Sicherheit. Die Frage ist eben, wo finden wir die Sicherheit? Auf emotionaler, geistiger Ebene oder auf materieller Ebene? Und ich glaube eben, die Menschen sind darin hineinverführt worden, zu glauben, dass diese Sicherheit auf materieller Ebene zu finden wäre, aber das ist eben nicht so. Sie ist nur auf seelischer Ebene zu finden. Und der Geist kann uns dabei helfen, dahin zu kommen, mit der Seele zu kommunizieren. Aber der Geist wird auch beherrscht von einem kontrollierten Verstand. Der kontrollierte Verstand ist nicht dasselbe wie der Geist. Der blockiert uns, der kontrollierte Verstand. Der greifende Verstand, der immer die Kontrolle über alles haben will, den man uns antrainiert hat in diesem System, der trennt uns von unserem Geist und somit auch von unserer Seele. Der greifende Verstand, der alles einordnen will, ja, und auch alles, was ist, auf etwas reduziert, das man beweisen kann, mit was auch immer für Methoden, ne? Damit der Geist nicht erreicht werden kann. Ja, das Ego, das mit diesem kontrollierten Verstand verschmolzen ist, was sich reduziert auf eine Welt, die von uns verlangt, uns zu reduzieren, um in dieser linearen Zeit und in diesem Druck, der da draußen hergestellt wird, bestehen zu können. So. Das Ego und der Verstand sind die beiden Faktoren, die uns von unserem Geist trennen. Der Geist ist verbunden mit dem höheren Wissen. Der Geist hört auf die Stimme der Intuition. Der Geist interessiert sich für die eigene Seele, für die Stimme der Seele. Der Geist steht über diesen materiellen Bedürfnissen, weil er genau weiß, wenn es mir gut geht, erschaffe ich eine materielle Wirklichkeit, die mir gut tut. Weil die Reihenfolge eben andersrum ist. Wenn es meiner Seele gut geht, dann weiß mein Geist, was er braucht, weil er den Kontakt zur Seele hat und zu ihrem Traum und zu ihrem wahren Bedürfnis und ihrer Aufgabe, die sie sich vorgenommen hat. Und dann kann der Geist die materielle Welt beeinflussen. Dann kann der Geist die Realität erschaffen. Nicht der Verstand, der sich irgendwas im Kopf ausmalt, was er braucht im Leben, um möglichst entspannt und sicher leben zu können. Dann funktioniert das nämlich auch nicht mit den Bestellungen beim Universum, sondern der Geist muss das ausformulieren. Und das kann der nur, wenn er Verbindung hat zur eigenen Seele und zu dem, was wir eigentlich brauchen. Und dieses System spaltet uns von der Seele ab. spaltet uns von der Möglichkeit ab, dass wir auf geistiger Ebene unsere Realität so erschaffen könnten, wie wir das brauchen. Und nicht wie irgendjemand, der da oben in einem Vorstand als Manager sitzt, eigentlich todunglücklich, ja, da seine Millionen machen kann. Ja, dafür sind wir alle nicht hergekommen. Das ist gegen die Naturgesetze. Ewiges Wachstum wie in unserer Wirtschaft, hier gibt's auch nicht in der Natur. Da haben wir die Jahreszeiten und in jedem Jahr blühen die Blumen wieder neu auf. Aber es gibt irgendwann dann eben auch den Herbst und den Winter und der ist genauso wichtig. So. Ewiges Wachstum gibt's nicht. Und die Überlebensenergie, ja, die materiell gebraucht wird, um in diesem System zu überleben, ja, dieses Geld, gibt's ja in der Natur gar nicht. In der Natur gibt's alles, was die Wesen, die da leben, brauchen, um zu überleben. Und da muss auch keiner Geld für bezahlen. Das ist halt einfach da. Aber eben auch nicht grenzenlos, sondern eben in dem Rahmen, wie es möglich ist. Im Winter wächst keine Blume, ja, und da wächst auch kein Grashalm. Da wächst keine Kartoffel und keine Möhre. Die müssen wir halt zu einem anderen Zeitpunkt ernten und dann müssen wir uns überlegen, wie wir die so lagern können, dass die nicht verrotten. Und dafür haben wir unseren Verstand bekommen. Das ist ja auch praktisch dann. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir dann das System, was wir jetzt haben, eigentlich ist es ja auch nur neutral, ist eigentlich nur ein Verwaltungsapparat, wie können wir den denn so nutzen, dass wir alle gemeinsam uns mehr wieder darüber austauschen, was braucht eigentlich unsere Seele und was braucht unser Geist? Ja, und wie können wir unsere Ressourcen so verteilen, dass die Menschen seelisch nicht aushungern und dass die Menschen auch nicht irgendeinen Schrott konsumieren müssen, um sich besser zu fühlen, weil sie sich sowieso schon gut fühlen mit sich selber. Weil es vielmehr darum geht, eine weiße Leinwand zu schaffen und neue Bilder zu malen und sich da gegenseitig mit zu erfreuen. Nicht darum, was für ein Auto du fährst. Vollkommen egal. Kann ja auch hübsch sein, aber eigentlich ist es völlig unwichtig. So. Ja. Der Flieder blüht bald wieder. Das ist schön. Wenn der Flieder blüht, freue ich mich mehr, als wenn ein SUV vorbeifährt. Das ist mir vollkommen Latte. Vollkommen egal. Fahrt mal eure SUVs. Die meisten finde ich sowieso potthässlich. Also davon mal ganz abgesehen. Oldtimer finde ich viel hübscher. Ja. Aber jedem das seine, ne? Jeder Jack ist anders. So, jetzt komme ich mal zum Ende. Liebste Grüße.